Ich möchte euch recht herzlich begrüßen und mich auch bedanken für diese Einladung und Möglichkeit, hier zu sprechen. Es ist ein großes Vorrecht, auch eine große Verantwortung. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich komme heute aus der Schweiz. Ich bin gebürtiger Wiener. Ich habe versucht, mir das Wienerisch abzugewöhnen, aber es sind gewisse Geburtsfehler, die sich nur schwer ausmerzen lassen. Und ich bin mit einer Schweizerin verheiratet und deswegen wohne ich in der Schweiz. Sonst ist es nicht so leicht, in der Schweiz zu wohnen. Und bin aber meistens in der Bundesrepublik unterwegs. Wir haben 3 Kinder. Das erste ist nur Schweizerin, ist ein Mädchen. Das zweite, ein Junge, ist nur Österreicher. Und der dritte ist auch ein Junge, Schweizer und Österreicher. Und warum das so ist, möchte ich jetzt nicht aus Zeitgründen lang erklären. Ihr seht, ich habe viel Literatur mitgenommen und ich lege Wert darauf, dass man sich informiert. Und liebe Freunde, ich werde heute Abend auch einige Daten bringen. Und die, die damals da waren, als ich da sprach in der landeskirchlichen Gemeinschaft, die werden vielleicht dann an einiges erinnert werden. Und Gott klagte mal im Propheten Hosea, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Und liebe Freunde, der Herr Jesus Christus leitet das Thema seiner Wiederkunft. Und ich glaube und ich denke, dass die meisten mit mir übereinstimmen, dass wir in der Zeit leben, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Da leitet der Herr Jesus und seine Apostel dieses Thema immer ein mit Verführung. Wir leben nicht im Zeitalter der Erweckung, sondern im Zeitalter der Verführung. Und ich werde nicht bewahrt, auch wenn ich gute Absichten habe, wenn ich die Dinge nicht weiß. Deswegen schreibt Petrus, und wir werden das in den 2. Petrusbrief heute betrachten, die ihr das zuvor wisset, dass ihr nicht fallet in den Irrtum der ruchlosen Leute. Und schaut auf den Weg hierher, ich hätte das wahrscheinlich nicht hierher gefunden, weil ich den Weg nicht weiß, so gut meine Absichten auch sein mögen. Und ich habe wirklich nicht den Wunsch, mich zu verfahren, wirklich nicht. Aber habe mich schon oft genug verfahren, wenn ich mich nicht genau und gründlich genug informierte. Wir leben leider in einem nachliterarischen Zeitalter. Früher war das größte Machtmittel das Wort. Heute ist es über das Fernsehen das erlebnishafte Bild. Und deswegen ist auch so eine Manipulation möglich. Und deswegen habe ich doch einige Schriften mitgenommen und informiert euch. Das hier liegt umsonst auf Meditation, autogenes Training, Akupunktur, Hilfe oder Gefahr. Und auch wie geplant wird oder wie man arbeitet, oder die Linken arbeiten eigentlich an den Schulen, besonders Hochschulen, ist in diesem Traktat, warum die Augen verschließen, das ist auch umsonst. Dann zu diesem Thema auch von heute Abend, wir werden es streifen, die Ideologisierung der Schule. Und ich habe die Zeitschrift Faktum mitgebracht. Normalerweise kosten diese Einzelexemplare 3,50, das sind Probeexemplare. Und wir legen sie auf für eine Mark. Und informiert euch, es ist furchtbar, was auf diesen Sektor läuft. Und was mir kürzlich auch in die Hände gefallen ist, ich werde daraus einige Zitate vorlesen. Vielleicht haben einige gehört von der Sache Olympia 81, Volkert Spitzer. Pfingsten 81 beginnt die Erweckung in Deutschland. Ich kann da nur zu sagen, schön wär's. Wen das näher interessiert, der kann das hier nachlesen. Das ist auch für eine Mark. Dann werde ich auch am Rande diese Thematik Evolution streifen. Ich stelle das zu Beginn vor, damit ich dann im Vortrag nicht unterbrechen werde. Und das ist für mich die Schlüsseltheorie, warum wir heute überhaupt so einen Dammbruch und so einen Erdrutsch erleben. Und informiert euch auch, weil die Evolutionstheorie lebt in erster Linie von der mangelnden Information ihrer Gläubigen und eigentlich dem Wunschdenken derer, die sie vertreten. Das ist eine Theorie, die ist in allen Punkten widerlegt. Sie wird verzweifelt aufrechterhalten, denn man hat keine andere Möglichkeit, dem lebendigen Gott zu entkommen. Hier kann man nachlesen, das ist umsonst, die sogenannten berühmten Vorfahren des Menschen. In erster Linie Fantasie bis bewussten Schwindel. Wer denkt, muss glauben, von Wilder Smith, auch zu diesem Thema Schöpfung, Evolution und Glaube und Denken eigentlich für eine Mark. Jetzt, dass wir da nicht ins Uferlose kommen, ich muss langsam zu Ende kommen, es kann sich hier ebenfalls ein Buch, das unterschiedliches Echo ausgelöst hat. Erstens, es wird hier klar gezeigt, welch ein okkulter Aufbruch im Westen bereits stattgefunden hat. Und hier auch wiederum, man muss es wissen, viele Gläubige ahnungslos verwenden Mittel oder Dinge, die sie nicht durchschauen oder als hilfreich halten. Und die haben die besten Absichten und wissen nicht oft, welch ein Geist sich dahinter verbirgt. Was ist von Akupunktur, Irisdiagnose, Homöopathie, Reflexzonenmassage und so weiter zu halten? Leider etwas teuer, 17,60 €. Dann ebenfalls mit dem Thema von heute Abend, und ich denke für junge Leute aktuell, UFOs und Okkultismus. Was ist von diesen fliegenden Untertassen zu halten? Und ich war dankbar für dieses Büchlein, weil es etwas feststellt, was wir längst schon beobachtet haben, dass nämlich die Quelle der Ufologie und des Spiritismus dieselben sind. Und Erich von Däniken, der Mann, der den größten Bucherfolg hatte seit dem Zweiten Weltkrieg, 45 Millionen Exemplare verkauft. Und das ist eine Kulturschande erster Ordnung. Der Mann war ein Kellner und wegen Urkundenfälschung und Betrugs 20 Monate in der Schweiz im Gefängnis und hat seine Schwindeleien fröhlich weitergeführt. Der Mann ist Spiritist. Und der Grund, warum diese Bücher solch einen Erfolg hatten, einen phänomenalen Erfolg, ist nicht neue Ideen, sondern weil dieses Gefälle der letzten Tage so unheimlich zugenommen hat. Und in diesem Buch oder Büchlein wird auch gesagt, was schon alles auf dem Büchermarkt zum Teil ist, das über okkultes Diktat geschrieben wurde. Zum Beispiel dieser Bestseller Jonathan Livingston Seagull, die Möwe Jonathan. Und das vor der Wiederkunft Jesu mit einer unerhörten Aktivität verführerischer Mächte zu rechnen ist. Und in dem Sinne war ich dankbar. Jetzt das andere, vielleicht noch kurz meine eigenen Bücher. Das ist nichts für Ungläubige. Ein Buch mit wiederum unterschiedlichem Echo. Und ich versuche hier aufzuzeigen, was von diesen schwarmgeistigen Strömungen zu halten ist und vor allen Dingen, dass auch Kinder Gottes vermischt sein können. Und wenn man das nicht begreift, dann versteht man vieles nicht, was heute geschieht. Ich habe mir die Freiheit genommen, weil ich der Autor bin, es verbilligt aufzulegen, statt 9,80 € 8 Mark. Und wenn ihr es mitnehmt, und wir werden morgen zu dem Phänomen Passivität einiges sagen, dann habt ihr hier im Anhang des Buches ein Konzentrat. Da bekommt man, weil das ja eher umfangreich ist, eigentlich eine Zusammenfassung, damit wir gewisse Grunddinge gleich zur Kenntnis nehmen können. Das ist ebenfalls ein Buch von mir, Relativitätstheorie und Bibel. Das ist also zu diesem Thema Glaube und Denken und dazu auch diese Kassette, die neu erschienen ist, für 5 Mark. Dann empfehle ich auch sehr dieses Buch, weil ohne, dass ich jetzt jemanden wehtun möchte, wir sollen Person und Lehre trennen, aber gegenüber dem Katholizismus. Und ich sage es ja nicht anklagen, ich bin ja Österreicher, ich bin in einem katholischen Kloster halb intern erzogen worden. Das ist üblich bei guten Österreichern. Und wie gegen diesen Katholizismus eine unwahrscheinliche Ahnungslosigkeit ist. Und dieses Buch ist sehr objektiv geschrieben von Helmut Bauer, gerade auch im Zusammenhang mit dem Papstbesuch, Liebe, Einheit, Frieden um jeden Preis, 5,80 €. Und er zeigt hier auf, wie Rom seine Dogmen nie geändert hat. Jetzt haben wir in gewisser Hinsicht das Warnende soweit aufgezeigt, zum Schluss das Positive, nein, hier auch noch Sachbuch, Evolution eine Irrlehre, das ist ein älteres Buch und das war früher 12,80 € und das wird jetzt für 5 Mark abgestoßen. Aber jetzt 3 missionarische Bücher, das eine habe ich vergessen, das Friedenskind, das zweite kennen, denke ich, schon die meisten, Jesus unser Schicksal, aber damit wir eben hier nicht nur das Warnende haben, sondern auch das Positive. Wenn mich jemand fragt, du, da ist jemand interessiert oder nachdenklich, welches Buch kann man ihm geben? Meine erste Antwort, Jesus unser Schicksal. Egal ob jung oder alt, groß oder klein, dick oder dünn, also ich meine jetzt gebildet oder ungebildet, egal von welchem Lager, Jesus unser Schicksal, vielleicht das beste missionarische Buch überhaupt. Und ein ebenfalls sehr gelungenes Buch und leider eben nur noch 10 Exemplare da, Die Fessel der Freien. Eine Neuerscheinung, es kostet 4,80 € und hier sind 5 Zeugnisse gegeben. Und nehmt euch das mit. Das heißt, wenn jeder eins mitnimmt, wird es nicht langen.
Es lesen sich ja gerade Zeugnisse oft sehr ansprechend. Der erste, er war Fremdenlegionär. Der zweite, er war Alkoholiker, hatte den Kopf schon in der Schlinge. Also sein Zeugnis hat mich am meisten gepackt. Der dritte war ein Rauschgiftsüchtiger. Der vierte, hat sich als Kind entschieden, aber durch die Lockungen der Welt immer mehr von Jesus weggegangen, bis er ähnlich wie der verlorene Sohn am Schweinetrog landete. Deswegen heißt das hier bis zum Schweinetrog. Und der vierte, ein Russlanddeutscher, der in der Sowjetarmee als Gläubiger gedient hat. Und vielleicht ist das für uns aus dem Westen mal ganz aufschlussreich nachzulesen, was die mitmachen müssen, welchen Preis es kostet, dort Jesus zu bekennen und wie man ihn versuchte auch zu beseitigen. Und es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Ganz herzlichen Dank. Liebe Freunde, ich möchte über den Abend ein Zitat oder die Sätze eines Mannes der Welt voranstellen. Ich habe es damals auch vorgelesen, als ich letzten Jahr hier sprach, in Darmstadt. Aber es ist so beeindruckend und es ist für mich die Situation. Eugen Ionesco, ein Literat von Weltruf, er lebt jetzt in Paris, gebürtiger Rumäne, und er hat der Welt am Sonntag ein Interview gegeben. Und ich glaube, er hat die Gedanken vieler ausgedrückt, vielleicht weniger der jüngeren Generation, aber derer, die versucht haben, in eigener Kraft diese Welt positiv zu verändern. Und da sagt Eugen Ionesco, der überzeugt war von der Machbarkeit der Geschichte: seit langer Zeit hoffe ich nicht mehr auf positive Veränderungen, die durch Revolutionen bewirkt werden könnten. Ich habe überhaupt kaum noch Hoffnung, was die Zukunft der Menschheit angeht. Ich frage mich, ob die Apokalypse nicht schon morgen anbricht. Die Raserei, in der die Menschen sich gegenseitig abschlachten, ist vielleicht ein Anzeichen für eine in kurzer Zeit bevorstehende kollektive Selbstvernichtung. All das, was sich gegenwärtig abspielt, hat übrigens Johannes in der Apokalypse, also dem Buch der Offenbarung, sehr klar vorausgesagt. Die Ideologien, so unterschiedlich sie sein mögen, setzen alle unterschwellig die selbstmörderischen Impulse in uns frei. Man denkt bewusst Paradies, unbewusst aber installiert man die Hölle auf Erden. Ich glaube an das Böse, an die Hölle auf Erden. Allerdings, wenn man an das Böse glaubt, muss man zwangsläufig auch an das Gute glauben. Rundheraus, ich hege kaum noch Hoffnung, dass der Mensch aus eigener Kraft zur Umkehr fähig ist, ohne Hilfe von jemandem, der Gott, der Jesus Christus heißen könnte. Nein, ich kann nicht sagen, woran ich glaube und worauf ich hoffe. Und jetzt kommt ein unwahrscheinlicher Satz. Die Geschichte ist ohne das Dämonische nicht zu begreifen. Und der Mensch und das, was heute geschieht, ist ohne das Dämonische nicht zu begreifen. Ich habe es ja schon am Rande angedeutet mit Erich von Däniken. Und es lässt sich so etwas nicht ohne diese Realität einer anderen Welt erklären, einer dämonischen Welt. Doch wenn es das Dämonische gibt, könnte das uns auf den Gedanken bringen, dass auch das Göttliche, das Gott tatsächlich existiert. Dieser Gott ist es, an den ich glauben möchte. Von den Menschen kann man nichts mehr erwarten. Und liebe Freunde, das sagt ein Mann, der jahrzehntelang versucht hat, die Methoden und die Dinge dieser Welt, der voller Optimismus war. Und es sah eine Zeit lang sehr optimistisch aus. Und ich möchte es den jungen Leuten sagen, die vielleicht noch Optimismus haben im Vertrauen auf die eigene Kraft. Hier sagt jemand: ich habe für den Menschen keine Hoffnung mehr, ich möchte an Gott glauben. Dieser Gott ist es, an den ich glauben möchte, von den Menschen kann man nichts mehr erwarten. Der Mensch auf sich selbst gestellt, geht zweifellos seinen Verderben entgegen. Das ist es, woran ich glaube und was ich befürchte. Und wie recht hat dieser Mann? Der Mensch auf sich selbst gestellt, er geht mit Riesenschritten seinem Untergang entgegen. Ich möchte das Thema Chaos oder Christus heute aufzeigen anhand des zweiten Petrusbriefes. Und der zweite Petrusbrief hat als Grundthema eigentlich, wie man als individueller Diener Gottes, trotz zunehmender Gottlosigkeit, trotz zunehmenden Abfalls, im Glauben triumphieren kann. Und der Schlüsselvers dieses Briefes ist der letzte Vers, Kapitel 3, Vers 18. Und ich sage diesen Vers den Gläubigen, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Und dieser Brief zeigt einzelne Stadien auf, die wir beleuchten wollen. Und im ersten Kapitel wird uns gezeigt, warum wir überhaupt triumphieren können. Da heißt es, Kapitel 1, Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes unseres Herrn. Er gebe euch viel Friede durch die Erkenntnis Jesu Christi. Und die Erkenntnis Jesu bedeutet Friede. Und liebe Freunde, deswegen haben wir so eine friedlose Welt, denn sie erkennt den lebendigen Gott Jesus Christus nicht mehr oder sagen wir immer weniger in dieser Zeit des Abfalls. Und deswegen auch in so vielen Herzen keine Ruhe mehr. Und die Antwort Gottes, er gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Jesu Christi, Vers 3, alles, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Hütet euch vor den Leuten, die sagen, ihr braucht noch etwas. Nein, die Bibel sagt, ihr habt alles geschenkt bekommen. Nur es muss natürlich jetzt zur Entfaltung kommen, so wie ein Kind, das auf die Welt kommt, wenn es normal ist, alles mitbekommen hat. Dieses fantastische Organ, dieses komplizierteste Organ im ganzen Universum, das menschliche Gehirn, das bis zur Pubertät die Fähigkeit hat, unbewusst jede auf dieser Erde gesprochene Sprache durch einzelne eigentlich Sätze aufzuschlüsseln und die ganze Grammatik zu analysieren. Und die Leute, die das erkannt haben, diese Gehirnforscher, haben als Männer der Welt gesagt, so ein Organ kann unmöglich durch Zufall entstehen. All das haben wir mitbekommen und wir müssen es jetzt entfalten. Wir können es auch zerstören. Und nichts zerstört die Denkfähigkeit mehr als die anti-autoritäre Erziehung. Und das weiß man schon eigentlich seit Jahrzehnten. Da stand sogar ein Spiegel, wie man so ein Experiment gemacht hat, dass man zwei Gruppen von Kindern genommen hat, die eine normal erzogen und die anderen ab 2 Jahren sich völlig sich selber überlassen, 6 Jahre lang. Das Ergebnis war, dass diese 8-Jährigen immer noch in die Hosen machten. Es herrschte so das Gesetz des Dschungels, das Recht des Stärkeren, so eine freudige Nervosität und Lernunfähigkeit. Weil wir haben zwar alle Gehirnzellen mitbekommen, aber nicht die Vernetzung und das ist eigentlich die Tragödie der antiautoritären Erziehung, dass das dann hier zerstört wird oder dieses fantastische Organ nicht zur Entfaltung kommt, so wie manch einer sich bekehrt hat, aber all das, was Gott ihm geschenkt hat, kommt nicht zur Entfaltung. Und das ist eine Tragödie, denn der Gott der Bibel, der Schöpfer Himmels und der Erde, er hat unwahrscheinlich viel zu geben, aber es kostet einen Preis. Das muss ich mir ganz genauso sagen. Und in dem Sinne stehe ich nicht über euch, ich stehe zwar räumlich über euch, aber nicht vom Standpunkt dieser geistlichen Botschaft, mit diesen geistlichen Wahrheiten dieses Briefes. Alles, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Lust in der Welt. Liebe Freunde, so redet die Bibel von der Welt. Und in gewisser Hinsicht redet dieser Eugen Ionesco, dessen Zeugnis oder Zeugnis, dessen ja persönliche Überzeugung ich vorgelesen habe, so von dieser Welt, er, der versucht hat, mit dieser Welt zu leben. Und er sagt, von den Menschen ist nichts mehr zu erwarten. Und heute ist der große Trend die Angleichung an diese Welt. Die entronnen seid der verderblichen Lust dieser Welt. Ihr habt all die Verheißungen geschenkt bekommen, aber wie bekommt man die jetzt? Vers 5. So wendet allen euren Fleiß daran und beweist in euren Glauben Tugend. Und jetzt kommt daran Fleiß. Jetzt kommt der Appell an uns und das passt nicht mehr in das Gefälle des Zeitgeistes und der antiautoritären Erziehung und in dieser Zeit, die vom Lustprinzip gekennzeichnet ist. Setzt Fleiß daran, beweist in euren Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottesfurcht und in der Gottesfurcht brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Und liebe Freunde, wie sieht es heute aus? Statt Fleiß auf Passivität Faulheit. Statt Tugend immer mehr, ihr wisst, welch ein Dammbruch auf moralischem Gebiet geschehen ist. Damit geht natürlich die Erkenntnis Gottes verloren. Und in der Erkenntnismäßigkeit, wir haben heute die Maßlosigkeit. Und statt Gottesfurcht immer weniger Gottesfurcht und statt Liebe Hass, Krieg, all das, was wir heute sehen. Denn wenn solches reichlich bei euch ist, und liebe Freunde, ich schließe mich jetzt ein. Angenommen, der Herr käme heute zurück und wir müssten vor ihm antreten. Laut 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10 gibt es das Preisgericht, wo alles offenbar wird. Wer kann das von sich sagen, dass diese Dinge, die hier Petrus aufzeigt, als das normale christliche Leben, als den normalen christlichen Wandel, wer kann das von sich sagen? Ich stelle mir die Frage auch selbst. Dass diese Dinge reichlich bei uns sind, Mäßigung, Tugend, Erkenntnis, Glaube, brüderliche Liebe. Und liebe Freunde, Gott hat seinen Maßstab wahrlich nicht geändert. Gott sagt im Alten Testament, im Propheten Malachi, ich, der Herr, ändere mich nicht. Diese Welt ändert sich rapide. Wenn ich nur denke an die Benzinpreise, man braucht bald einen Zählwert für die Benzinpreise. Früher war jahrelang derselbe Preis. Österreich, ein Liter Super, glaube ich, 3,60 Schilling. Waren ja goldene Zeiten. Ist schon jahrzehntelang zurück. Hat sich jahrelang nicht geändert. Das ist ungefähr so 50 Pfennige, 3,60 Schilling. Und jetzt, darum, liebe Brüder, Vers 10, du desto mehr Fleiß, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, und ich möchte es denen zurufen, die sich gläubig nennen, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn ich habe keine Verheißung für die, die sich zu Jesus bekennen, aber die Sache nicht ernst nehmen. Und schon gar nicht, liebe Freunde, diesen letzten Tag. Dann endet man nicht bei Jesus, sondern im Chaos. Und hier wird uns aufgezeigt, wie wir in der Gnade Gottes und der Erkenntnis Gottes wachsen dürfen. Und dazu gehört Fleiß. Und das geht ja auch immer mehr verloren. Das Wort Fleiß ist ja heute schon anrüchig. Das ist ja für gewisse Leute schon ideologisch gefärbt. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und wir haben heute die straucheln. Und es wird euch reichlich dargebracht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und er sagt hier, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und jetzt redet er vom Berg der Verklärung. Und ich möchte jetzt anhand des Briefes aufzeigen, warum wir wirklich nicht klugen Fabeln folgen, wie es uns ja viele heute vorwerfen, wenn wir uns zu dem Herrn Jesus Christus und zu seinem Wort bekennen und uns daran halten. Und das ist jetzt verblüffend, was Kapitel 2 und 3 alles aufzeigt. Und da heißt es hier, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer. Und deren mangelt es tatsächlich heute nicht. Und deswegen habe ich ja auf diese Schriften hingewiesen, Liebe, Einheit, Frieden um jeden Preis und andere, um aufzuzeigen oder darauf hinzuweisen, was heute alles schon unter den Gläubigen als Lehre Gottes verkauft wird und in Wirklichkeit Lehre von einer anderen Quelle sind. Es heißt im 1. Timotheusbrief, im 4. Kapitel, der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Tagen werden etliche vom Glauben abfallen. Und in dieser Zeit leben wir dadurch, dass sie anhangen, wirklich Acht haben auf die Lehren der Dämonen. Es werden unter euch sein falsche Lehrer, die in ihm einführen verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Und liebe Freunde, ist uns aufgefallen, was wir für eine Explosion von Irrlehren und Sekten und dergleichen haben. Und man könnte fast sagen Insekten, so viele Schwärme sind das, die so schon herumschwirren. Und wir leben im Jahrhundert der Sekten. Sie werden über sich selbst bringen eine Verdammnis. Sie werden selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Denken wir nur an Jim Jones, der Mann, der leider eingegangen ist in die Rekorde dieser Tage durch den größten Massenselbstmord in unserem Jahrhundert. Der Mann, der mit seinen Volkstempelleuten in Guyana diesen Massenselbstmord inszenierte, er brachte über sich selbst eine schnelle Verdammnis und er hat den Herrn verleugnet, der ihn erkauft hat. Wenn man das so formulieren darf, er hat die Bibel in die Ecke gefeuert. Er hat gesagt, die Leute sehen viel zu sehr auf dieses Buch und nicht auf mich. Und dann sagt er seinen Anhängern, geht und predigt mich, ich bekräftige es mit Zeichen und Wundern. Und diese Thematik Zeichen und Wunder, das ist ein Kapitel für sich. Aber, liebe Freunde, seid da wachsam. Und ich weiß nicht, ob ich das so ungeschützt sagen darf. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser relativ Neuerscheinung im Leuchterverlag gehört habt, Begegnungen mit Engeln, von einem gewissen Roland Back erzählt. Und ich sage es jetzt so ungeschützt, also der Leuchterverlag darf sich nicht wundern, wenn man ihn nicht mehr ernst nimmt, wenn er solche Bücher rausbringt. So ein Konzentrat an Spiritismus in christlichem Gewand, es ist unheimlich. Und dieses Buch hat in der englischsprachigen Welt in 2 Monaten 3 Auflagen erlebt und war eine Zeit lang auf der christlichen Bestsellerliste. Und da sage ich ganz ungeschützt, wenn solch ein Spiritismus in christlichem Gewand verbreitet wird, liebe Freunde, da seid wachsam und der Jesus warnt uns vor den verführerischen Zeichen und Wundern. Und es ist unheimlich, was man heute auch schon den Leuten vorsetzen kann, leider auch den Gläubigen. Ich bin da fast etwas massiv und das ist das Thema auch von meinem Buch Gemeinde Jesu endzeitlich unterwandert, aber für mich ist so etwas eine geistliche Kulturschande. Dass blanker Spiritismus geschluckt wird als Offenbarungen Gottes. Und hier sagt uns die Schrift, dass dies kommen wird und sich immer mehr auch ausweiten wird. Dann heißt es hier, in diesem 2. Petrusbrief, wie Gott durch Noah und Sodom und Gomorra ein Beispiel gesetzt hat, den Gottlosen, die hernach kommen würden. Er hat die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht, umgekehrt, verdammt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen. Und dann heißt es weiter, ich bündle etwas zusammen von dem, was dann immer mehr ausreift in diesem Zuge der zunehmenden Stadien des Abfalls, allermeist aber die, welche Wandel nach dem Fleisch in der unreinen Lust und die Herrschaft verachten. Frech und eigensinnig zittern sie nicht davor, die Majestäten zu lästern. Dann heißt es Vers 12, aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern, was sie nicht kennen und werden in ihren verderblichen Wesen umkommen. Und liebe Freunde, das nimmt immer mehr zu. Wenn wir hier lesen, frech und eigensinnig, zittern sie nicht davor, die Majestäten zu lästern. Sie wandeln in der unreinen Lust und verachten die Herrschaft. Und wenn wir denken, was an Revolution und Krisen und Häuserbesetzungen und Demonstrationen und Krawallen geschieht und noch geschehen wird, dann sieht man, wie aktuell dieser Brief geworden ist. Und sie sind wie die unvernünftigen Tiere. Und jetzt werden die geschildert, diese Typen, die heute ausreifen vor unseren Augen. Sie lästern, was sie nicht kennen. Werden in ihren verderblichen Wesen umkommen und auch den Lohn ihrer Ungerechtigkeit noch verlieren. Ihre Wonne ist Schlemmen am hellen Tag. Sie sind schandbare Schmutzflecken und schwelgen ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen. Haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich die ungefestigten Seelen, haben ein Herz durchtrieben von Habsucht, Kinder des Fluchs. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Windwirbel umhergetrieben. Ihr Teil ist die dunkelste Finsternis, denn sie reden stolze Worte, da nichts dahinter ist, und reizen durch Unzucht zur fleißigen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum wandeln, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Und liebe Freunde, das sind unerhört aktuelle Verse. Ihr Mund redet stolze Worte, da nichts dahinter ist, und sie reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen sind, denen, die im Irrtum wandeln.
Und heute werden diese Dinge unter Freiheit, unter Befreiung, unter Persönlichkeitsentfaltung gehandelt. Man sagt zum Beispiel, LSD führt zu Bewusstseinserweiterung. Es führt zu größeren freien Räumen. Es führt zur Freiheit, wenn man so sagen darf, und es führt in das genaue Gegenteil. Und liebe Freunde, so sieht der Mensch dieser letzten Tage aus. Und in der Bibel gibt es ein Wort im Griechischen, das Wort Chalepos, das steht eigentlich nur zweimal im ganzen griechischen Neuen Testament. Und da steht das erste Mal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Und da schreibt Paulus, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Ich hoffe, dass ihr diesen Vers kennt. Ich hoffe, dass ihr ihn nicht vergessen werdet. Und man überliest das recht schnell, aber liebe Freunde, wenn wir blicken auf... Welt aus den Fugen, so schreiben Tageszeitungen. Wenn man in diese Welt schaut, dann kann man darüber nur schreiben, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, aber dieses Wort enthält viel mehr. Dieses Wort schließt eigentlich auf, dass der Mensch der letzten Tage in einer nie dagewesenen Form verfinstert sein wird, denn dieses Wort Chalepos, das die Lutherbibel mit gräulich wiedergibt, steht nur noch einmal im Neuen Testament, nämlich in Matthäus 8, Vers 28, da werden die beiden Gadariner geschildert. Diese Leute, die von einer Legion besessen waren, die bei den Grabhöhlen hausten, die man nicht bändigen konnte, die ihre Ketten zerrissen und mit denen keiner zurechtkam. Und die Bibel sagt, sie waren im Griechischen Chalepoi Lian, sehr gefährlich, sagt die Lutherbibel, bösartig, sagen andere Übersetzungen, wild, unzähmbar, aufrührerisch, gegen alle Autorität, nicht zu zähmen. Und die Bibel sagt, solche Zustände, wie es für diese beiden von einer Legion verfinsterten Menschen galt, kommen in den letzten Tagen weltweit. Und ich weiß nicht, man braucht eigentlich nur seine Augen auftun, um zu sehen, das geschieht. Und da läuft teilweise ein schreckliches Programm. Ich habe über Umwege ein Buch in die Hand bekommen und ich darf gar nicht sagen, wie. Weil das bekommt man heute nicht. Und da wird aufgezeigt, wie man die gegenwärtige Gesellschaft zerstört, auf den Kopf stellt, reif macht für den Umsturz. Und ich habe mir da die interessantesten Zitate herausgeschrieben. Und es ist eigentlich in gewisser Hinsicht hochbrisant. Und dieses Buch ist schon mehr als ein Jahrzehnt alt. Und da heißt es, der Mann eigentlich, der die Lawine ins Rollen brachte, war ein gewisser Elvis Presley. Er machte Schluss mit Ike Eisenhower. Dieses Buch ist geschrieben von einem Amerikaner namens Jerry Rubin. Und das Amerika unter Eisenhower repräsentierte noch die gute alte Ordnung. Und mit anderen Worten, er machte also Schluss mit der guten alten christlichen Ordnung, indem er unsere bedrängten, erwachenden Körper in Bewegung setzte. Harte animalische Rockenergie schoss uns durch die Glieder, der hemmende Rhythmus weckte verdrängte Leidenschaften. Musik, die den Geist befreite. Ja, welcher Geist das war, das... Also der Heilige Geist ganz sicher nicht. Musik, die uns zusammenbrachte. Dann werden aufgezählt Buddy Holly, die Coasters, Bob Diddley, Chuck Berry, wie die alle heißen. Sie alle gaben uns das Leben, den Rhythmus und machten uns frei. Elvis Presley forderte uns auf, let go. Und dann zeigt er hier weiter auf, wie es eben dadurch einmal zu dieser sexuellen Revolution kam. Und Elvis Presley am Rande vermerkt, er kam aus der größten Pfingstgemeinde Amerikas, der Assemblies of God. Und er gab für seine späteren Auftritte zu, er habe von dieser Art der pfingstlichen Erweckungsprediger sehr viel gelernt. Und es ist unwahrscheinlich, was da für Fegen laufen und die wenigsten Leute eine Ahnung haben. Die Rockbands provozierten eine animalische Energie, steht auf Seite 55 dieses Buches. Wir betrachten Sex, Beat und Drogen als Teil eines kommunistischen Planes zur Eroberung Amerikas, heißt es auf Seite 84. Für den Hippie, das ist also diese
Elitetruppe der Finsternis, muss man sagen, ist Spaß der Sturz der Regierung. Wir stammen von Affen ab und wir sind stolz auf unsere Herkunft. Und so sehen die auch aus. Ja, das sagen die dann selber. Ich lese es noch vor. Marihuana macht jeden Menschen zu Gott. Das Fernsehen erzieht eine Generation von Kindern, die erwachsen und Demonstranten werden wollen. Und der Mann weiß, wovon er redet. Und was denn in den Zürcher Jugendkrawallen geschehen ist. Und ihr wisst, der Gadarena, die liefen nackt herum. Und ich habe es gesagt, wie die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen solche Zustände kommen werden, nicht nur für diesen Einzelnen, sondern weltweit. Und es ist nicht zufällig, dass sie dort nackt demonstriert haben und dort alles kurz und klein geschlagen haben. Und man kann das eigentlich all das in diesem Buch nachlesen. Diese Dinge sind gesteuert. Seht zu, sagt der Jesus, dass euch nicht jemand verführe. Die Bibel sagt, Gott wird ihnen kräftige Irrtümer schicken, dass sie glauben der Lüge. Und liebe Freunde, in dieser Zeit leben wir, in dieser Zeit der kräftigen Irrtümer, der verführerischen Zeichen und Wunder. Und sowohl in der Welt wie in den Reihen der Gläubigen ein unerhörter Einbruch, eine unerhörte Verführung. In der Welt mit okkulten Phänomenen, in den gläubigen Kreisen mit charismatischen Phänomenen. Es ist genau der gleiche Geist. Und ich weiß, wovon ich rede. Wie kann man Politik und Sex trennen? Es ist ein und dasselbe, Körperpolitik. Warum meint ihr, haben wir eine sogenannte Sexualerziehung? Denen geht es doch nicht darum, dass die uns vielleicht in irgendeiner Form beglücken. Nein, denen geht es darum, uns kaputt zu machen. Politisch-sexuelle Wirklichkeit. Für das Christentum ist der nackte menschliche Körper unmoralisch. Nach dem amerikanischen Gesetz ist er illegal. Die Revolution erklärt der Erbsünde den Krieg, der diktatorischen Herrschaft der Eltern über ihre Kinder, der christlichen Moral, den Kapitalismus und so weiter. Dann hier diese typisch kommunistischen Parolen, alles Geld stellt Diebstahl dar. Die Reichen bestehen ist ein geheiligter und religiöser Akt, deswegen haben auch immer weniger Leute Skrupeln, also Bankgebäude zu überfallen, den anderen Geld wegzunehmen. Beim Plündern ist ein Mensch seinen eigenen Selbst treu. Das sind die Parolen, mit denen die diese Generation anheizen. Und es reift aus. Noch einmal, beim Plündern ist ein Mensch seinem eigenen Selbst treu. Im Zweifelfall liegt Feuer. Das Feuer ist der Gott des Revolutionärs. Stellt euch vor, eine Rockmusikorgie, die Millionen von Jugendlichen aus dem ganzen Land nach Chicago bringt. Wir erwarten, dass sämtliche Rockgruppen aus den USA und aus England kommen, die Rolling Stones, Beatles, selbst der mysteriöse Bob Dylan, der Mann, der diese Generation vom Standpunkt der Musik ideologisch am meisten geprägt hat, ein Gigant eigentlich der Finsternis. Er soll sich bekehrt haben, möge der Herr geben, dass es stimmt, ich weiß es nicht. Wir waren dreckig, übelriechend, schmierig, verrottet, vom Rauschgift zerfressen, dem Teufel verfallen. Schreiben wir hier wörtlich und lederbejagt, wir waren eine öffentliche Schaustellung von Schmutz und Zerlumptheit, der lebende Abfall der bürgerlichen Konventionen. Ein anderes Zitat, 200 Spezialisten für psychologischen Terror könnten jede große Universität zerstören, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Und gewisse Universitäten, gerade in der Bundesrepublik, sind systematisch ideologisch umfunktioniert worden. Und deswegen habe ich auf die Faktum hingewiesen, Ideologisierung in den Schulen, was heute in den Schulen läuft, gerade in der Bundesrepublik, ist zum Teil erschreckend. Das ist wirklich dieses Programm. Und das sind die finstersten der finstersten Typen, die man sich vorstellen kann, mit denen in gewisser Hinsicht jetzt fast unsere offizielle Gesetzgebung eine Allianz geformt hat und eine höchst unheilige Allianz. Wir brauchen eine neue Generation von Störenfrieden, nun die haben wir bereits, eine Generation von Menschen, die verrückt, irrational, sexy, zornig, unreligiös, kindisch und übergeschnappt sind. Das schreiben wir ganz öffentlich, wie man eben ein Land kaputt macht. Wir haben Jugend, Sex, Drogen und Rebellion mit Verrat kombiniert und das ist eine Kombination, gegen die sich nur schwer etwas ausrichten lässt. Arbeitet für den Umsturz. Und jetzt noch ein anderes Zitat aus dem Buch Rock'n'Roll, nein, Rock Session, zweite Band. Nein, Band 1, Seite 40. Rock'n'Roll war, wie wir alle wissen, der Hebel, der die Kluft zwischen den Generationen aufriss und der die vorwiegend sexuelle Energie freisetzte, die den jugendlichen Lebensstil zur Blüte trieb. Und dieser Lebensstil wird, wie wir alle wissen, die Welt revolutionieren. Und es heißt in diesem Buch von den Jerry Rubin, Rock'n'Roll war das Startzeichen der Revolution. Liebe Freunde, ich sage das jetzt nicht, um da euch niederzukloppen. Ihr dürft nicht glauben, dass von meinem Fleisch her mir diese Musik nicht auch gefiele. Aber die Leute, die von diesen Dingen reden, die wissen genau, was sie sagen. Und ihr seid die Opfer und sie versprechen ihnen Freiheit, sagt der Petrusbrief. Und ihr Mund redet stolze Worte, da nichts dahinter ist. Und mit der Überschrift Freiheit, in Wirklichkeit Sklaverei, ködern sie die Leute. Und ich möchte das hier noch hineinbringen. Es gibt einen Mann, der hat unheimlichen Einfluss. Ich habe das letztes Jahr erwähnt, als ich hier sprach, also hier in Darmstadt. Und dieser Mann heißt Alistair Crowley. Sein Vater war Evangelist. Und dieser Alistair Crowley war ein Visionär und er hat all seine Offenbarungen zusammengefasst in einen Satz. Tue, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Alistair Crowley gilt als der furchtbarste und größte Satanist des 20. Jahrhunderts. Und seine Betonung war, damit wir in das Zeitalter des Satanismus kommen, dass laut Buch der Offenbarung leider kommen wird, dass dir der Antichrist in die Welt anbetet wird, er muss kommen. Gottes Wort hat leider recht. Also das leider jetzt in dieser Parenthese gesagt, ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin dankbar, dass Gottes Wort recht hat, aber in dem Sinne ist es eine Tragödie, dass diese Weltregierung unter den Antichristen die totale Zwangsjacke kommen wird. In einer solch furchtbaren Weise, wie wir sie uns nicht albträumen lassen. Ein Mann, der die Pläne kannte und verraten hat, hieß George Orwell in seinem Roman 1984. Und liebe Freunde, wir nähern uns 1984 in jeder Hinsicht. Und es wird schlimmer werden als 1984. Und ich habe das Zitat jetzt nicht da. Es steht, glaube ich, bei Des Griffin, die Herrscher. Diese Leute, die die Weltregierung vorbereiten, die sagten, ich zitiere wörtlich oder sinngemäß, wir haben diese Generation zerstört. Mit genau diesen Dingen. Alistair Crowley, damit das Zeitalter des Satanismus kommt, förderte er die Passivität, also die Abschaltung des Verstandes und die Betonung des Gefühls. Genau das, was auch heute mehr und mehr um sich greift. Und Alistair Crowley hat drei Dinge vorgeschlagen, wie wir die Leute in Trance versetzen können, also in den Machtbereich, in den totalen Machtbereich der Finsternis bringen. Erstens, Dr. Aubenil sprach darüber, er sagte nur Tam-Tam. Also damit meinte er dieses Getrommel. Wir müssen die Leute, sagte Alistair Crowley, einer sich ständig wiederholenden rhythmischen Musik aussetzen. Zweitens die Droge und drittens eine besondere Form sexueller Magie. Ja, liebe Freunde, schaut euch die Gegenwart an. Alistair Crowley ist der geistige Vater vieler Beatgruppen. Vor allen Dingen der schlechthin perfektesten Beatgruppe der Welt, die Rolling Stones. Ich nenne sie die Rolling Bones. Und die Rolling Bones wurden über den Spiritisten Kenneth Anger eingeführt in spezielle satanische Praktiken. Und Kenneth Anger war ein Schüler Alistair Crowleys. Und das Lied der Rolling Stones, Sympathy for the Devil, Mitleid mit dem Teufel, das wurde die internationale Hymne der Satanisten. Alistair Crowley ist der geistige Vater der Beatgruppe Led Zeppelin. Und Jimmy Page von der Beatgruppe Led Zeppelin, das steht in dem Buch Rock Session, er sagte sinngemäß, ein Rockkonzert ist nichts anderes als ein magisches Ritual, bei dem Energie von der Band ausgesandt und vom Publikum zurückgegeben wird. Und ich traue mich das jetzt hier so zitieren, weil es steht in Büchern der Welt. Und bitte steinigt mich nicht, weil wenn man das Thema Rockmusik von der Jugend bringt, dann ist die Gefahr, dass man etwas gescheitelt und einen Kopf kürzer rauskommt. Und ich hoffe jetzt mit euren christlichen Tugenden von 2. Petrus 1 und dass ihr dieser Tugend beweist Liebe und Erkenntnis und Liebe zu allen Menschen und mich in dem Sinne leben lässt. Aber liebe Freunde, ich sage es jetzt nicht anklagend, sondern ich möchte euch da aufzeigen, was da läuft. Und nochmals, jemand, dem vom Fleischer diese Musik schon gefällt, von meinem Fleischer könnte ich mir dieses Gedröhn schon anhören und den alten Adam heimmachen lassen. Und wo waren wir? Ja, ein Rockkonzert ist nichts anderes als ein Ritual, bei dem Energie von der Band ausgesandt vom Publikum zurückgegeben wird. Und um diese Kräfte zu erlangen, muss man die magischen Quellen anzapfen, so gefährlich das auch sein mag. Und dann, ich zitiere wörtlich, Magie ist nicht schwarz oder weiß, gut oder böse, sondern schlicht eine Methode der dämonischen Wirklichkeit teilhaftig zu werden und diese für sich zu erschließen. Ihr seht, die Sache ist ganz schlicht und man kann ja sagen, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Habt ihr gehört von Black Sabbath? Ich fürchte, einigen ist diese Gruppe bekannt. Und da steht auf der LP, auf den Umschlag der LP Reflection, wirklich, ich lese vor, die Freiheit ist dein, tue nur deine Pflicht, wir wollen bloß deine Seele. Nein, das steht im Rocklexikon. Und das andere, jetzt kommt die Reflection, was da auf dem Umschlag steht. Und hört euch das an, das ist erschütternd. Und du, armer Narr, der du diese LP in Händen hältst, wisse denn, dass du mit ihr deine Seele verkauft hast. Denn sie wird schnell in diesem höllischen Rhythmus, in der teuflischen Kraft dieser Musik gefangen sein. Und dieser musikalische Tarantelbiss wird dich tanzen lassen, ohne Ende, ohne Pause. Und liebe Freunde, wenn die Leute derartig offen reden, wie weit ist diese Zeit schon ausgereift? In den letzten Tagen kommen gräuliche Zeiten. Und die Beatles gelten ja als Phänomen in der Musikgeschichte. John Lennon, es stand in der Zeitschrift Pop, wo er sagte, das war die Nummer 23 von 1976, ich weiß, dass die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe, ich weiß es genau, denn für diesen Erfolg habe ich den Teufel meine Seele verkauft. Und die Beatles haben uns die transzendentale Meditation von Indien über den Maharishi Mahesh Yogi rübergebracht. Und die hat heute Millionen von Anhängern und transzendentale Meditation ist nichts anderes als geistlicher Okkultismus. Und dieser John Lennon, ein Mann, der sich öffentlich nackt gezeigt hat, und das sind die gadarenischen Zustände, so wie die Gadarener nackt herumliefen. Dieser John Lennon besingt in einer seiner letzten Lieder ganz offen den Antichristen. In seiner internationalen Hymne von Utopia, da sagt er, ich lese vor, es gibt hier etwas, was du sofort tun musst. Befreie die Leute jetzt, tue es, jetzt. Wir sind gefangen mit Händen in der Luft. So wollen wir es wie ein Gebet hinausrufen, befreie die Leute, 666 ist dein Name. Einer der gräulichsten Satanisten, die jemals gelebt haben. Und diese Leute haben eine ganze Generation begeistert. In den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Liebe Freunde, ich fürchte, hoffentlich irre ich mich. Und man sagt das nicht gerne, wenn man Kinder hat im süßesten Alter, wird manchmal Angst und Bange, was auf diese Kinder zukommt. Ich fürchte, dass der Antichrist nicht mehr lange wird warten brauchen. Er wird ja schon öffentlich besungen. Und im Stern, der ja als nicht allzu christlich verschrien ist, da war ein Artikel von einer Art Überläufer der Rockszene, einen gewissen Alex Conti. Das war ein Artikel von Dezember 1980. Und da hat dieser Alex Conti zugegeben, wie diese Rockgruppen von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen durch die Bank schwerst rauschgezüchtigt sind. Wo haben wir hier die Zitate? Ich kenne kaum einen Musiker, sagt Axel Conti zum Stern, der keine Erfahrungen mit Drogen hat. Musiker kiffen und sniffen, schlucken und spritzen, wie andere Leute Kaffee trinken. Drogenkonsum und Rockmusik gehören inzwischen so selbstverständlich zusammen wie Silvester und Sekt. Das ist auch der gleiche Geist. Ich habe es gesagt, Alistair Crowley. Die ständig wiederholende rhythmische Musik, die Droge und eine besondere Form sexueller Magie. Jeder in der Musikbranche weiß das, aber jeder Mitwisser tut so, als hätte er es noch nie davon gehört. Der britische Musiker Ian Dury, oder wie man der sich ausspricht, formulierte in seinem Song das Lebensmotto seines Berufskollegen Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Sex, Droge und Rock'n'Roll. Wörtlich das Programm Alistair Crowley. In den letzten Tagen kommen gräuliche Zeiten. Das Wort Rock'n'Roll wurde von den Discjockey Alan Freed ins Leben gerufen als Umschreibung für Beischlaf. Und ihr versteht mich nicht falsch, ich habe diese Musik zu Beginn sehr schön gefunden. Ich bin nicht gegen Musik generell. Und ich sage es auch jemand, der die Beatle-Musik zum Teil, besonders das Lied Help, sehr gut gefunden hat. Hat mir sehr gut gefallen. Nur ich kann mir das jetzt nicht mehr anhören, wenn ich weiß, was das für ein gräulicher Finsternis-Gnom war. Dieser John Lennon. Liebe Freunde, ich halte deswegen von christlicher Rockmusik gar nichts. Wenn ich in diesen Büchern der Welt, wo Leute aufzeigen, wie wir diese Gesellschaft ruinieren und zerstören, sagen, Das Rock'n'Roll war das Startzeichen der Revolution. Und dieser Geist macht nicht Halt vor den Gläubigen, gerade in den letzten Tagen. Und es bricht auch immer mehr ein und wir sehen die zunehmenden Spannungen. Denn die Leute, die die Beatkultur ins Leben gerufen haben, Garrett, Ginsburg und andere, das waren hochgradig schizoide Persönlichkeiten, die haben ganz bewusst eine Gegenkultur ins Leben rufen wollen, auf der Basis von Drogen, Mystizismus, sexuellen Perversionen, und um die Kluft zwischen den Generationen auseinanderzureißen. Und das wahre Erkennungszeichen war die Musik. Und liebe Freunde, ihr Jugendlichen seid mir nicht böse, womöglich sind schon einige deswegen weggegangen, aber vielleicht auch aus anderen Gründen, ich weiß es nicht. Aber da steht ja so schwarz auf weiß, in weltlichen Büchern, Rocksession, ich habe schon vorgelesen, Rockmusik war es, der den Hebel zwischen den Generationen auseinandergerissen hat, die Kluft zwischen den Generationen. Und dahinter steht doch ein Programm, denn man rechnet, dass man mit dieser Generation bereits 70% verhaltensgestörte Kinder hat. Und jeder Psychiater und jeder Erzieher weiß, dass die meisten verhaltensgestörten Kinder aus kaputten Ehen kommen. Und heute ist das große Programm die Zerstörung der Ehen, die Zerstörung der Familie, weil sie noch an Gottes Schöpfungsordnung erinnert. Deswegen haben wir die Abtreibung, deswegen haben wir das neue Ehescheidungsgesetz, deswegen haben wir diesen ganzen Dammbruch, ja sogar dieses, es liegt auf in dieser Zeitschrift, der Bekenntnisschrift, die vorne aufliegt, kein anderes Evangelium, das transsexuellen Gesetz, dass man sich eine Zeit lang Ulrike nennen kann und dann auch wieder Ulrich, oder von Petra zu Peter, dass sogar die Geschlechter, die ganze Persönlichkeit zerstört wird im Sexuellen. Es ist unwahrscheinlich, die Zeit, in denen wir leben. Und wenn es mir nicht glaubt, ist das umsonst, diese Schrift? Liegt umsonst auf und das ist angeschrieben vorne, Inhaltsverzeichnis, das neue transsexuelle Gesetz. Klingt mir nichts. In den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Liebe Freunde, dahinter steht ein grausames, furchtbares Programm, um die Menschen im Allgemeinen und die Christen im Besonderen zu zerstören. Und hier noch einmal, sie haben Augen voll Ehebruch, nimmer satter Sünde. Sie sind schandbare Schmutzflecken, schwelgen ihren Betrügereien, haben ein Herz durchtrieben von Habsucht, Kinder des Fluchs. Der Apostel Paulus sagt von den Menschen ohne Gott von Natur aus Kinder des Zorns. Der Herr Jesus redet in seiner Strafpredigt gegen die Pharisäer von Kindern der Hölle. Hier haben wir Kinder des Fluchs. Und heute haben wir viele, die sind Kinder des Fluchs, die bringen die Menschen unter einen furchtbaren Bann. Was meint ihr, wie viele Millionen ein Mann wie John Lennon und Elvis Presley auf dem Gewissen haben? Und Jack Wirtz sagte einmal, ich glaube, dass Gott die Beatles, die Rolling Stones und ich glaube, es war auch Elvis Presley einmal zur Verantwortung ziehen wird, und zwar wegen der Verschmutzung der ganzen Jugend. Kinder des Fluchs, und am Rande sei noch erwähnt, weil ja der Grund, warum man heute so experimentiert, eine Petra zu einem Peter umtauft und umgekehrt oder umbenennt, von Peter zu Petra und Ulrich zu Ulrike und dergleichen, was es da alles gibt, und Karl zu Carlo im Zuge des transsexuellen Gesetzes, da liegt ja als Basis, der Mensch hat keinen Schöpfer, hat keine höher geordnete Instanz über sich, sondern er ist das Ergebnis einer Entwicklung, das ist die Evolution. Und der Vater der synthetischen Evolution, wie man sie uns heute noch lehrt an all unseren Schulen und Hochschulen, obwohl sie jetzt in Amerika aufgegeben wurde, als Unsinn. Also als Unsinn habe ich jetzt so gesagt, das wird das höflicher formuliert. Man spricht von synthetischer Evolution, nicht mal diesen alten Darwinismus. Der Mann war Aldous Huxley, der Chef war der UNESCO. Und Aldous Huxley ist der Vater der Drogen unter den Studenten, und der Mann, der ihn mit der Droge in Verbindung brachte, war niemand anderer als Aleister Crowley, dieser schauerlichste Satanist des 20. Jahrhunderts. Und dieses Programm der Zerstörung geht über die Bühne, und diese Leute können in diesem Buch sagen, ich glaube, es ist die Herrscher, wie ich schon vorhin erwähnte, wir haben diese Generation zerstört. Ich muss ihnen recht geben, die haben diese Generation kaputt gemacht. Wenn ich an diese Häuserbesetzungen, an diese Krawalle, an all das denke. Und liebe Freunde, es wird noch viel, viel schlimmer kommen, bis alles im Chaos untergeht. Bis man dann ruft nach dem starken Mann. Und es ist auch schon in vielen Kreisen der Ruf nach einem starken Mann. Wir brauchen wieder einen Führer. Und wir haben ihn ja erlebt, diesen Führer.
Führer befiehlt und wir müssen die Folgen tragen. Erst Deutschland, Deutschland über alles und dann alles, alles über Deutschland.
Und der kommt dann nur weltweit.
Das sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Windwirbel umgetrieben. Ihr Teil ist die dunkelste Finsternis. Sie reden stolze Worte, da nichts dahinter ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum wandeln, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Professor Dr. Huntemann, er hat in mehreren Vorträgen aufgezeigt, die Moralrevolution, die sich abgespielt hat in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik ganz besonders ist führend. Leider, leider. Obwohl die anderen Länder kommen hinterher. Und da zeigt er auf, wie die Schlüsselstelle die Frankfurter Schule ist, also dieses neomarxistische Programm der Ideologisierung des Lustprinzips. Dass man sagt, das Christentum und andere Ansichten seien herrschaftslegitimierende Strukturen, die durch Hinterfragung zerstört werden müssen. Und das Ziel ist die Verflüssigung der Persönlichkeit. Deswegen haben wir das transsexuelle Gesetz. Das Lustprinzip, wie zum Beispiel Marcuse, einer der Begründer der Frankfurter Schule, sagte, dass Homosexualität zur Persönlichkeitsentfaltung gehört. Die Bibel sagt, es ist Gott ein Gräuel. Sie versprechen in Freiheit unter diesem Lustprinzip, legt deine Lüste aus. Und es steht im 1. Timotheusbrief so ein wichtiger Satz, und bitte, liebe Freunde, bitte, bitte vergesst ihn nicht. Und ich muss ihn mir auch sagen, denn unser Fleisch, der alte Adam, dem zieht es ja genau in diese Richtung. Wer seinen Lüsten lebt, ist lebendig tot. Und so sieht diese Welt aus. Und deswegen haben wir immer mehr die Abtreibung, wo den Gott der Lust manch ein Menschenopfer gebracht wird, wie Israel in der Zeit des größten Abfalls auch seine Kinder dem Götzenmoloch verbrannt hat. In dieser Zeit leben wir heute. Und statt Leben ernten wir den Tod. Wer seine Listen lebt, ist lebendig tot. Sie versprechen in Freiheit, sind Knechte des Verderbens. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Und jetzt redet hier Petrus eigentlich von denen, die Gefahr, in der Gefahr sind, hier zu Fall zu kommen. Und die sich bekehrt haben, für Jesus entschieden haben, in dem Sinne versuchen zu Fall zu bringen, die sprechen von Freiheit. Sie reden Worte, da nichts dahinter ist, wie ich schon vorgelesen habe. Und sie sind Knechte des Verderbens. Und jetzt, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, und jetzt spricht er die an, die sich gläubig nennen, die sich bekehrt haben, wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt. Und liebe Freunde, das, was wir heute leben, im Zuge dieser Sexualisierung, im Zuge unserer Pornoläden und Sexshops, ist nichts anderes als der Unrat dieser Welt. Wie der Prophet Jesaja sagt, dass die Gottlosen ihre eigenen Schande ausschäumen. Und das war ein Mann der Welt, ein gewisser James Unwin, der an 80 Kulturkreisen festgestellt hat, und das Ergebnis liegt auf in der Oxford Press unter der Überschrift Sex and Culture, wenn eine Generation voreheliche sexuelle Beziehungen gestattet, war es immer die letzte. Das hat ein Mann der Welt an 80 Kulturkreisen festgestellt. Liebe Freunde, ich muss es offen sagen, ich bin mir völlig darüber im Klaren, wir sind die letzte Generation. Das wissen sogar Leute der Welt. Gar nicht zu reden von der Fülle der biblischen Prophezeiungen, dass wenn Israel zurückkehrt, Jerusalem zurückfällt in die Hände der Juden, dass es dann sowieso zu Ende geht. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und deswegen haben wir all diesen furchtbaren Niedergang und machen wir Dinge, die teilweise nicht einmal die Heiden kennen. Wie Gott sagt im Alten Testament von seinem Volk Israel, sie trieben es gräulicher als die Heiden. Und wie der Jesus sagt, es wird siebenmal ärger zuvor als mit diesen Menschen. Und das erste Buch, das in Deutschland gedruckt wurde, war die Bibel. Und heute wird es siebenmal schlimmer als zuvor. Es kommt siebenfach Ärger zurück. Was heute geschieht, diesen Pornoterror, den gibt es eigentlich nur im Westen. Den gibt es nicht einmal im Islam. Die haben da mehr Moral und haben da noch mehr Grundsubstanz. Und ich bin kein Anhänger von Sigmund Freud, aber weil gerade zu dieser Frankfurter Schule, wie ich schon sagte, das Lustprinzip und der Abbau der Scham gehört. Und damit die Zerstörung der Persönlichkeit. Sigmund Freud sagte,
Verlust des Schamgefühls ist das erste Kennzeichen von Schwachsinn. Und es war Sartre, der gesagt hat, wer mit Pornografie anfängt, endet bei Auschwitz. Und da werden wir landen, einmal weltweit. Und wir haben gelesen in diesem Brief, wie er hier Gottes Wort sagt, dass Gott die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht hat, umgekehrt verdammt und ein Beispiel gesetzt den Gottlosen. Und als ich vor ungefähr genau einem Jahr in Israel war, und das war eben Frühjahr, alles so grünend, blühend und unwahrscheinlich reich, fruchtbar. Und Israel ein relativ kleines Land und in wenigen Autostunden war man dann in der Gegend des Toten Meers, wo früher die Städte Sodom und Gomorra gewesen sein sollen. Und liebe Freunde, dort ist alles tot. Dort ist alles mit Salz überzogen, dort ist Wüste und das ist so ein Kontrast, das ist so gezeichnet vom Tode. Und liebe Freunde, da musste ich an diese Stelle denken, im zweiten Petrusbrief. Und da wurde mir Angst und Bange, wenn ich an den Westen dachte, denn wir sind schlimmer geworden als Sodom und Gomorra. Wenn wir so weitermachen, wird Sodom und Gomorra im Vergleich zu uns ein ausgesprochen puritanischer Club. Die Schamlosigkeit nimmt überhand und deswegen zeigen sich immer mehr Menschen nackt. Und wenn man heute, so wie es mir jetzt ging, ich habe an der Autobahn-Tankstelle getankt, und wenn man da hingeht, das zu bezahlen, und da ist also alles vollgefüllt mit Zeitschriften, wo nackte Frauen oder Halbnackte drauf sind. Und ich kann mich erinnern, als ich mich, das war 1968, bekehrte, es war jedenfalls so in Österreich, ich weiß nicht, wie es war in Deutschland, da gab es das nicht. Da gab es noch nicht nackte Frauen auf den Illustrierten. Sodom und Gomorra, der Mensch wird immer mehr entblößt. Und erst ist die Entblößung des Leibes und dann in der Gruppendynamik die Entblößung der Seele und die totale Zerstörung, so wie in der Abtreibung schon sichtbar ist, kommt einmal weltweit. Und es gibt im Neuen Testament drei Städte, die der Herr Jesus verflucht hat. Das steht in Matthäus 11, da sagt der Herr Jesus, und das waren die Städte, wo er seine meisten Taten getan hat, wehe dir Bethsaida und Chorazin, das sind Städte um den See Genezareth, denn wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, es stünde noch heutigen Tags. Und du, Kapernaum, die Stadt mit seinen meisten Wundern, wirst du in den Himmel gehoben werden, du wirst in die Hölle gestoßen werden, denn wären solche Taten zu Sodom geschehen, es stünde noch heutigen Tags. Und liebe Freunde, diese Gegend um den See Genezareth ist unerhört fruchtbar. Der See Genezareth erwimmelt von Leben, von Fischen. Und es gibt ein neuzeitliches Tiberias, es gibt ein neuzeitliches Nazareth, Städte, die uns die Bibel nennt, aber es gibt kein neuzeitliches Kapernaum, kein neuzeitliches Chorazim, kein neuzeitliches Bethsaida. Da sind nur noch die Trümmer da. Liebe Freunde, da predigen die Steine. So sichtbar lastet der Fluch Gottes auf diesen Städten. Und Gott sagt an Israel, dass er sichtbar handelt. Und liebe Freunde, das kommt weltweit. Wir sind Sodom und Gomorra geworden und das Gericht bleibt uns nicht erspart. Aber ihr kennt dieses berühmte Gebet von Abraham, wo er für Sodom und Gomorra fürbittet tut und wo Gott sagt, finde ich 50 Gerechte, so will ich um ihretwillen der ganzen Stadt vergeben. Und liebe Freunde, ihr jetzt angesprochen, ich hoffe, dass ihr dem Herrn Jesus gehört, es hängt von unserem Wandel ab, von deinem und meinem Wandel, das muss ich mir sagen, womöglich sogar zum Gericht, ob Gott segnen kann oder nicht, ob Gott ganze Ortschaften, ja ganze Völker segnen kann oder nicht. Denn als die Frage war und die Invasion im Zweiten Weltkrieg durch die deutschen Truppen der Schweiz vor der Tür stand, General Guisan, ein gläubiger Mann, er hat rausgegeben, die Invasion der Schweiz steht unmittelbar bevor. Er war ein gläubiger Mann und hat viele Gläubige informiert. Dieser Mann hat die ganze Nacht und viele Gläubige mit ihm gebetet. Und womöglich ist das der wahre Grund, obwohl ich es natürlich letztlich nicht weiß, dass dieses Land Schweiz mehr als 100 Jahre Frieden hatte. Denn der Gott der Bibel ist nicht der Gott des Gerichts. Er möchte den Menschen retten. Und hier lesen wir müssen zum Ende kommen, ihr habt schon lang genug akustisch gelitten unter all dem, womit ich euch da überschütte. Aber hier lesen wir, wie sie die angreifen, die sich gläubig nennen. Und da heißt es, sie ziehen an sich die ungefestigten Herzen und reizen durch fleischliche Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum wandeln, versprechen ihnen Freiheit.
und ergreift mit dieser Überschrift Freiheit, ich wiederhole mich hier bewusst, die an, die sich gläubig nennen und sagen, du bist Christ und lebst doch am Mond und du kannst dein Leben überhaupt nicht genießen und so weiter. Und wehe, ich habe hier nicht meine wahre Erfüllung und Quelle bei dem Herrn Jesus, dann wird mich das angreifen, dann wird mich das anfechten. Dann werde ich mir denken, ja eigentlich, was habe ich denn überhaupt vom Leben? Ich habe von Gott nichts, ich habe von der Welt nichts, sie leben ja viel glücklicher. Und wie viele fallen ab, und gerade auf diesem Gebiet, auf diesem sexuellen Gebiet, fallen die meisten, das hat ein Prediger gesagt, noch so ein Trieb und kein Mensch würde selig. Sie reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen im Irrtum wandeln. Und liebe Eltern, bitte betet für eure Kinder, denn die machen Dinge mit, die ihr noch nicht mitmachen musstet. Und ich bin dankbar, dass ich, als ich in eurem Alter war und in der Schule saß, die Zeit noch halbwegs normal waren. Aber wenn man mit dem Tag und Nacht bombardiert wird, dann wird man ja in der Seele zerstört. Die Bibel lehrt diesen Dingen zu fliehen. Die Bibel sagt, fliehe die Lüste der Jugend. Und heute wird es einen Tag und Nacht über den Kopf gestülpt. Und das muss ja die Leute kaputt machen oder in eine Spannung bringen zwischen dem biblischen Maßstab und dem, was diese Welt ihnen Tag und Nacht einflößt. Und deswegen haben wir so viele, die heute abfallen. Oder die keine Erkenntnis Gottes haben, die Kapitel 1 sagen, oder wenig Erkenntnis oder befleckt sind. Und wir sagen es nicht anklagen, wir leben eben in diesen Zeiten. Es ist heute viel schwerer, Jesus nachzufolgen, als vielleicht noch vor einer Generation in gewisser Hinsicht. Und ich möchte es den Älteren sagen, der nicht so viele da sind, betet für eure Kinder. Denn auf die kommen Dinge zu und sie sind teilweise schon in Dinge drinnen, davon haben die Älteren oft gar keine Ahnung. Sie wundern sich nur, dass die Jungen so wenig mit der Bibel zu tun haben wollen und so wenig Zeit haben für geistliche Dinge und so viel Zeit für weltliche Dinge. Und jetzt kommt dieser furchtbare Satz, wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, den Unrat der Welt, wir haben es schon vorgelesen, werden aber wiederum von denselben betört und überwunden. Und wie viele bekehren sich heute und gehen wieder zurück? Und statt Christus Chaos. Manch einer landet dann in Selbstmord. Und werden von denselben überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als zuvor. Es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten. Und Alice Cooper zum Beispiel, die Jungen kennen ihn wahrscheinlich, ist der Sohn eines Predigers. Und er ging zu einer spiritistischen Sitzung. Da sagt ihm der Geist, wenn du mich in deinen Leib lässt, mache ich dich weltberühmt. Und Alice Cooper ist ein Mann, aber dieser Geist heißt Alice Cooper, nachdem hat er sich benannt. Das ist ja ein Frauenname. In solchen Zeiten leben wir. Ich denke, ihr habt gehört von der Beatgruppe Kiss, ja, die ja so auftreten, dass man ja nicht lange fragen muss, wessen Geisteskinder sie sind. Und der Name Kiss heißt nicht Kuss, wie einige denken, sondern das ist ein Akronym, eine Zusammensetzung aus anderen Worten und heißt Kings in Satan's Service. Die vier sind die Könige im Dienst des Satans, haben den bestorganisierten Fanclub, 2 Millionen Anhänger. Versprechen euch Freiheit, sind Knechte des Verderbens und dann schlachten sie die Menschen buchstäblich ab, jetzt im geistlichen Sinne. Und es ist erschütternd, wie viele ihnen nachlaufen. Es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wie dem Kot. Dann heißt es hier in Kapitel 3, du sollst wissen, dass in den letzten Tagen werden kommen Spötter des Spottes voll, die nach ihren eigenen Gelüste wandeln. Spott, Lustprinzip. Hört mir auf mit euren frommen Unsinn. So sieht diese Welt aus. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht klugen Fabel folgen, wenn wir uns an Gottes Wort halten. Denn all das, was heute ausreift, hat dieser Petrus vor bald 2000 Jahren gesagt. Und aus Zeitgründen hier nur noch herausgegriffen, ohne all die anderen Verse. Es heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung achten, sondern hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn da kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente werden vor Hitze schmelzen, wörtlich sich in Hitze auflösen und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Und man hat, liebe Freunde, diesen Satz belächelt, denn man weiß, wenn man Elemente erhitzt, dann zerfallen die nicht, sondern ändern ihren Aggregatzustand von fest zu flüssig zu gasförmig. Man hat diesen Satz belächelt bis zur Zündung der ersten Atombombe. Und da geschieht genau das, dass die Elemente sich auflösen, Hitze wird frei. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, sagt Petrus, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und die Antwort Gottes auf diese Zustände, auf das, was wir sehen, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Und meine lieben Freunde, das ist mein großer Wunsch für euch. Und da müssen wir Fleiß daran setzen. Und das gilt jetzt mir ganz genauso. Da müssen wir bereit sein, unserem Gott wirklich zu gehorchen. Da müssen wir bereit sein, Zeit mit Gottes Wort zu verbringen, dass wir in der Gnade und der Erkenntnis Gottes wachsen dürfen. Und Gott hat uns alles, was wir brauchen, gegeben. Die Antwort Gottes auf den zunehmenden Abfall, auf die zunehmende Indoktrinierung, auf die zunehmende Ideologisierung, auf die zunehmende Verführung, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis. Und ich habe für solche, die darin nicht einen Wunsch sehen, wenig Verheißungen. Ich glaube nicht, dass die in ihrer Nachfolge ja zum Ziel kommen werden. Ich hoffe, dass ich mich jetzt irre. Ich weiß es letztlich nicht. Aber überschlag die Kosten, sagt der Jesus. Und ich schließe ab in dem Sinne mit der Errettung. Wir hatten ja kürzlich, gerade vor kurzem, Ostern gefeiert. Und das Wort Ostern, das ist eine Übersetzung von Luther und heißt wörtlich dort ein Passerlamm. Wir wollen ja nicht ins Gericht. Wir glauben, dass der Herr bald kommt. Wie entkomme ich dem Gericht? Nun, wir haben es gesagt. Wir sollen uns für Jesus Christus entscheiden, ihn erkennen, wachsen in der Gnade und der Erkenntnis. Gott gebe euch Friede durch die Erkenntnis Jesu, aber jetzt hier ganz praktisch. Und bevor Israel Ägypten verlassen konnte und Pharao, er ist ein Bild für den Fürsten dieser Welt. Und was sagt Pharao? Ich gebe sie nicht her, sie sollen mir Ziegel erzeugen. Und Gott sagt, nein, es sind ewige Geschöpfe, lasse mich anbeten. Und liebe Freunde, das ist die Weichenstellung heute, wenn ich denke an den Kommunismus, da ist der Mensch nur noch ein Produktionsglied in der Arbeitsmaschinerie. Da hat der Mensch keine ewige Seele, die Gott anbeten könnte, sondern da geht es nur darum, im Produktionsprozess hineingenommen zu werden, dass man Ziegel oder anderes erzeugt. Und Pharao sagt, ich gebe sie nicht her. Und wir sehen ja auch, wie die uns mit dem eisernen Vorhang beglücken, damit sie ja nicht entkommen können. Gott möchte sie befreien, aber bevor Israel Ägypten, das Land der Welt, verlassen konnte, musste ein kleines Lamm in den Häusern geschlachtet werden. Und dieses Lamm ist natürlich ein Bild für Jesus. Und man musste das Blut an die Schwellen der Türe und an die Seitenpfosten auftragen, nicht auf die untere Schwelle, denn das Blut Jesu, und das ist ja ein Bild für das Blut Jesu, darf nicht mit Füßen getreten werden. Ihr sollt's aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Also das heißt, wenn ich bereit bin, mich für Jesus zu entscheiden, dass ich wirklich mit Ägypten, mit diesem Land breche und nicht das Alte mitnehme, was mir in der Welt so kostbar war, wie es heute üblich ist. Wir sollen hinwegeilen. Das sind unwahrscheinliche, sichtbare Lektionen. Und jetzt kommt das Entscheidende, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und dann wird Gott Gericht vollziehen, dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Passa heißt wörtlich überspringen. Und liebe Freunde, bitte, bitte vergesst das nicht. Das ist jetzt das Allerwichtigste, damit machen wir Schluss. Es steht dort nicht, wo ich jemanden sehe, der gute Werke tut. Da will ich vorübergehen. Es steht dort nicht, wo ich jemanden sehe, der viel betet, da will ich vorübergehen. Und das ist alles nicht schlecht. Es steht dort nicht, wenn ich jemanden sehe, der es immer gut und aufrichtig meint, da will ich vorübergehen. Nein, wo ich das Blut sehe, da will ich vorübergehen. Das Blut ist euer Zeichen. Und Paulus schreibt in Römer 5, Vers 9, wenn wir denn nun durch Christus bewahrt worden sind, durch sein Blut, vor dem Zorne Gottes, wie viel mehr werden wir durch ihn leben? Epheser 1, Vers 7, in ihm, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und liebe Freunde, angenommen, das Gericht Gottes beginne heute, dass der Herr wiederkäme in großer Kraft und Herrlichkeit, ich sage es jetzt so einfach, ob das jetzt theologisch und eschatologisch richtig ist, sei dahingestellt, sieht er dann bei uns das Blut. Wenn er das Blut nicht sieht, dann haben wir keine Chance, dem Gericht zu entkommen. Das Blut Jesu Christi reinigt von aller Sünde. Und der israelische Hausvater musste das Blut selber auftragen. Mit anderen Worten, es nützte ihm nichts, dass der Nachbar das für sein Haus getan hatte, damit er dem Gericht entkommt. Er selber musste das Blut an die Pfosten und die Schwellen der Türe also die Oberschwelle auftragen. Mit anderen Worten, wir müssen ganz bewusst die Vergebung Gottes in Jesus Christus in Anspruch nehmen. Wir müssen uns ganz bewusst selber bekehren, das kann uns niemand abnehmen. Und das Blut Jesus nur an diesem Kreuz geflossen. Und mit anderen Worten, wenn Gott sagt, wo ich das Blut sehe, das ist, dass jemand seine eigene Schuld dem Herrn Jesus Christus gebracht hat, vor ihm Buße getan hat, seine Schuld bekannt hat und den Herrn Jesus gebeten hat, ihn mit seinem Blut zu reinigen. Das ist meine einzige Hoffnung. Nicht, weil ich anderen gepredigt habe und womöglich noch selber verwerflich war oder vielleicht gebetet hätte oder versucht habe, ein guter Christ zu sein. Nein, liebe Freunde, der einzige Grund, warum Gott mich schonen kann, das Einzige, worauf ich mich verlasse, ist, dass am Tage des Gerichts er das Blut Jesu Christi sieht. Er, das Lamm ohne Sünde, das sein Blut für die Sünden dieser Welt vergossen hat. Und wir müssen es persönlich in Anspruch nehmen. Und ich bitte es für jeden von euch, macht dies gewiss, dass an dem Tag, an dem ihr vor Gott erscheinen müsst, er nicht euch selber sieht, sondern das Blut Jesu Christi. Das heißt Passa, dann geht er vorüber, dann geht das Gericht an uns vorbei. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wach sind in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Denn auch wir haben ein Passalam für uns geopfert, Jesus Christus. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du von diesen vielen Dingen in deiner großen Gnade bewirkst, dass wir das Wichtigste für uns herausgreifen. Du weißt, wie womöglich manch einer von den jungen Leuten ja vor den Kopf gestoßen ist, wenn er diese Dinge hört, womöglich böse. Aber Herr, wie immer auch die Einzelheiten liegen mögen, es ist Tatsache, dass dein Blut uns reinigt und wo du das Blut siehst, vorübergehst. Und ich bitte dich, Herr, dass man diese Botschaft des Gerichts, aber auch der Gnade und der Erlösung nicht auf die leichte Schulter nimmt, wie es heute üblich ist im Zeitalter der mangelnden Gottesfurcht, sondern, Herr, dass man Zuflucht sucht bei dir, Frieden macht mit dir und dich bittet um Vergebung und bei dir ist viel Vergebung und dein Blut reinigt von aller Sünde. O Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Abend da war, dass er diese Botschaft nicht zum Gericht gehört hat, sondern dass du bei ihm das Blut sehen kannst und bei ihm vorübergehst, er gerettet sein darf in Ewigkeit durch deine große Gnade aus dem Unrat dieser Welt. Amen.